Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Grüß dich, ich bin's wieder, der Charlie Brunner mit einer neuen Folge von unserem Podcast Wertvoll leben. Und heute sind wir in einem ganz besonderen Ambiente, da in Kriers, in Bozen, in der Sakristei. Eine wunderschöne Sakristei mit ganz vielen Kerzen ausgeleuchtet, einigen Besucherinnen und Besuchern da, einer tollen Musikgruppe und auch einen spitzen Gast, nämlich den Manfred Meyer. Herzlich willkommen.
Guten Abend, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns dabei bist. Es ist die zweite Veranstaltung, die wir heute aufnehmen. Es ist die lange Nacht der Kirchen, die unter dem Motto steht, wir können Hoffnung. Bist du ein hoffnungsvoller Mensch?
Ja, ich denke schon. Also ich habe gern die Abwechslung, ich habe gern das Neue und ich gehe davon aus, dass das Neue immer auch etwas Gutes bringt. Und ich denke, das hat auch stark mit Hoffnung zu tun.
Ist das bei dir schon immer so gewesen oder hast du irgendwie die Hoffnung und die Positivität mit ins Leben mitkriegt als Geschenk oder hast du dich zu dem durchgerungen irgendwie?
Im Grunde würde ich sagen, bin ich eher ein ernster Mensch. Also ich bin kein Mensch, der auf der Bühne steht, also das ist nicht meine Stärke. Ich bin auch eher einer, der Verantwortung auch sehr ernst nimmt, wo die Verantwortung auch unter Umständen vielleicht sogar zum Druck werden kann. Aber trotzdem glaube ich, dass es irgendwo allen positiv weitergeht. Und das glaube ich schon sehr stark, ja.
Die Hoffnung ist eigentlich eine starke Kraft und ist nicht gleich wie der Optimismus. Der Optimismus wäre so, wir schaffen das und es wird sowieso alles gut. Und ich habe so das Gefühl, die Hoffnung hat nochmal eine größere Ernsthaftigkeit. Das ist ein trotzdem Ja, auch wenn es schwierig ist.
Genau.
Ja, so. Ja. Und wenn man das hat, dann kann man eigentlich relativ viel, denke ich, im Leben auch meistern und angehen. Ohne Hoffnung, denke ich, ist es eine relativ schwierige und traurige Angelegenheit. Du arbeitest ja ehrenamtlich auch im Bereich der Notfallseelsorge.
Genau, ja.
Und ich kann mir vorstellen, da gibt es schon auch Momente der Hoffnungslosigkeit.
Auf jeden Fall. Also das ist genau der Grund der Notfallseelsorge, dass wir zum Vorschein kommen, wenn es genau hoffnungslos ist. Also da befinden sich die Leute in einem schwarzen Zimmer. Also die haben vielleicht nicht einmal die Sicht auf irgendein Licht, weil sie mit einer Situation konfrontiert sind, die sie vielleicht 5 Minuten vorher überhaupt nicht erwartet haben. Und da bricht aus meiner Sicht alles zusammen und in dem Moment kommen wir zum Vorschein. Und in dem Moment versuchen wir, für die Leute vielleicht ein kleines Fenster aufzumachen, wo sie den Anschein haben, dass wieder irgendwo vielleicht Hoffnung irgendwann kommen könnte.
Wenn du zu so einem Einsatz gerufen wärst, wie muss man sich das vorstellen? Bist du daheim, bist mit irgendwas beschäftigt und dann klingelt das Telefon, wärst du nervös?
Also ich bin meistens, wenn das Telefonat kommt, dass ich zum Einsatz gehen muss, dann denke ich, Gott, jetzt ist der falsche Moment. Weil man tut alles, was man jeden Tag tut. Ich arbeite, ich bin zu Hause, es kann Wochenende sein. Dann kommt der Moment, sage ich, jetzt habe ich nicht damit gerechnet, aber dann wird die Situation erklärt und dann stellt man, ich persönlich schaffe es mir schnell umzustellen. Also dann, ich muss sagen, dann am Ende vom Einsatz, sagt man, der Moment war gerade richtig. Am Ende vom Einsatz war dann der Moment schon der richtige und man hat erkannt, es war genau richtig, dass man den Einsatz gemacht hat.
Gibt es da also Situationen, wo du persönlich ganz massiv gefordert bist? Oder schaffst du es da sehr stark, in einer professionellen Rolle zu bleiben, aufgrund deiner Ausbildung?
Ich glaube, ich schaffe es sehr gut, mich in die Rolle zu bringen, wo ich sage, ich bin nicht betroffen.
Okay.
Also für mich, ich denke, das ist für jeden wichtig. Du bist nicht betroffen, du bist hier zu helfen. Wo es natürlich anspruchsvoll wird, und ich persönlich habe die Situation noch nicht gehabt, wo es eine Situation ist, die ähnlich ist deinem Leben. Ich habe einen Sohn, der ist 15 Jahre alt, oder meine Frau, und du kommst in so eine Situation rein. Ich denke, dass das Momente sein, wo man vielleicht schon sehr stark sein muss.
wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr als Notfallseelsorge ja als Team aufgestellt.
Genau.
Gibt es dann auch sowas wie gegenseitige Anrufe und man erzählt sich dann und kann sich die Sorgen von der Seele reden oder gibt es dann einen Psychologen, an den man sich wendet? Wie ja. muss man sich das vorstellen?
Also das ist schon sehr professionell aufgebaut. Wir sind in Bozen zurzeit ein Team von 16 Notfallseelsorgern. Wir bräuchten noch ein paar mehr, also wenn jemand für die Zuhörer Interesse hat. Wir haben unsere Bereitschaftsdienste, immer zu zweit. Und wir haben einmal im Monat ein Treffen, die Nachbesprechung. Da wird jeder Einsatz in der kompletten Gruppe nachbesprochen. Und wir werden in dieser Nachbesprechung von 3 Psychologen betreut. Und wenn wir einen Einsatz haben, der was sehr schwierig ist, dann können wir jederzeit die Psychologen anrufen und in 4-Augen-Gesprächen das aufarbeiten, was uns beschäftigt. Also die Betreuung ist sehr professionell.
Und wenn du das Wort schwierig verwendest, was bedeutet schwierig?
Schwierig bedeutet, dass man, der Psychologe fragt einem, hast du gut geschlafen? Der Psychologe fragt, hast du den nächsten Tag noch dran gedacht? Und schwierig bedeutet, wenn ich lange brauche, das Thema auch aus meinem Kopf zu kriegen. Das ist schwierig. Wenn ich einen Einsatz habe und am nächsten Tag kann ich normal mein Leben machen und denke vielleicht einmal dran, das kann schon passieren. Aber wenn ich es nicht vom Kopf rauskriege, dann ist es schwierig. Dann war es ein schwieriger Einsatz.
Das Ehrenamt ist ja nicht das Einzige, was dein Leben prägt. Da haben wir noch die Familie, da reden wir vielleicht später noch einen Moment drüber. Und vor allem den Beruf. Du hast mir erzählt, dass du in jungen Jahren nicht unbedingt den Beruf ergreifen wolltest, den du am Schluss ergriffen hast. Wie war denn das, als du so als junger Mensch in die Arbeitswelt oder auf die Arbeitswelt geblickt hast?
Ja, ich komme aus einer Generation, wo die Eltern in der Erwartung waren, sag den Beruf, den du ein Leben lang machen willst. Das war so zu meiner Zeit. Und die haben dann klassische, ich wollte eigentlich ursprünglich Hotelfachschule machen, das hat er gar nicht erzählt. Das hat dann nicht geklappt, weil da war dann die ganz pragmatische Aussage, wir haben ja kein Hotel, also braucht es auch keine Hotelfachschule. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Und ich habe mich dann nach der Schule auch für die Krankenpflegerschule eingeschrieben. Und dann hat es sich so ergeben, dass bei meiner Schwester, die hat bei der Firma Lohrkrim gearbeitet, eine Stelle frei wurde und dann am Abend, du wärst eine Stelle frei, willst du das machen? Und dann ein bisschen überlegt und ich sage, ja, eigentlich das mache ich.
Das war eine Buchhalterstelle, oder?
Ja, das war dann eine Stelle in der Buchhaltung. Ja. Und da bin ich dann nicht als Buchhalter, aber in der Stelle bin ich dann in der Firma 40 Jahre geblieben. Wie es meine Eltern eigentlich erwartet haben.
Was halt vielleicht nicht mehr ganz so häufig vorkommt.
Ja, zum Glück. Finde ich, sollte nicht allem so sein.
Jetzt hast du es ein bisschen so neugierig gemacht. Was ist denn der Bereich, in dem du da tätig warst, jetzt 40 Jahre lang?
Also ich war zu Beginn Hilfsbuchhalter. Ich war 16 Jahre alt, da habe ich ein bisschen in der Buchhaltung so klassische Arbeiten gemacht. Und das war so die Zeit, wo die ersten EDV-Kurse begonnen haben und die haben für mich privat so einen Kurs besucht beim Herrn Müller. Das war damals einer der wenigen, der in Bozen die Kurse angeboten hat. Und das bisschen Wissen, das was heute eigentlich jeder kann, habe ich dann in der Firma mal jemand so per Spaß gezeigt. Schau, da ist ein PC, ich kann da kurz im Laufwerk einmal auflisten, was für Files da sind, ganz was Simples. Und der hat dann gestaunt und gesagt, das kannst du. Und dann bin ich in der EDV-Abteilung gelandet und bis jetzt in dieser Abteilung geblieben. 40. Damals ist man so ein IT-Lehrer geworden.
Okay. Geil. Aber damit eigentlich in einem Bereich, der eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Das heißt, das neue Lernen, die auf Neues einzulassen, das fasziniert dich?
Ich denke, das ist auch einer von den Gründen, wieso es so lange gehalten hat. Weil einfach kein Jahr dasselbe ist. Und weil das ein Beruf ist, da mache ich ja gerne Vorträge zu dem Thema, das ist ein Beruf, wo man sich Jahr für Jahr neu erfinden muss. Also während der IT konstant sich nicht neu erfindet und sich neu entwickelt, der kann daran mit der Zeit keine Freude mehr finden, weil es einfach ein steter Wandel ist. Ja.
Und der Wandel, der andere auch oft überfordert, oder?
Der natürlich auch Leute überfordert, ja, das ist richtig. Aber wo ich auch sagen kann, man kann da sehr stark helfen. Es ist ein technischer Beruf. Mhm. Mich würden sicher andere Dinge überfordern. Ich bin zum Beispiel kein Handwerker. Das würde mich dann wahrscheinlich überfordern. Und ja, das ist richtig. Ja.
Ich denke, dass die Digitalisierung vor allem viele andere Effekte, aber einer, der, finde ich, die Gesellschaft sehr prägt, ist die hohe Geschwindigkeit, die hohe Taktung. Mhm. Wenn man sich denkt, vor 40 Jahren hast du jemandem vielleicht einen Brief geschrieben, hast den getippt. Ich habe zum Beispiel Handelshofer gemacht, dann habe ich noch das Tippen gelernt und so. Ja. Und dann verschickst du den, dann hat die Post ihre Zeit gebraucht und dann ist der angekommen und nach einer Woche hast du vielleicht irgendwann eine Antwort gehabt. Stell dir einmal heute vor, ihr schickt jemandem eine E-Mail und ihr habt nicht innerhalb von 2 Stunden eine Antwort, dann wird die Nervosität schon größer. Mhm. Und das ist nur im Kleinen, wie sich da die Taktung verändert hat.
Richtig. Und ich habe noch was gelernt in den letzten Jahren. Ich war lang technisch orientiert. Und irgendwann mal kommt die Erkenntnis, dass du in deinem Alter nie den Jungen folgen kannst mit der technischen Geschwindigkeit, wie sie das machen. Und dann habe ich für mich entschieden, da Raum zu schaffen und die Stärken anders zu nutzen, als mit den Jungen zu konkurrieren in der Technik. Und ich glaube, dass wir als Ältere da ganz andere Stärken haben und in der Kombination funktioniert es. Und ich glaube, wir können dazu Beitrag leisten, dass die Jungen ihre Stärke der Technik noch besser zum Einsatz bringen. Also Raum machen für die Jungen, die was da wirklich besser sein als wir, die Älteren, ja.
Das heißt, so eine Verbindung zwischen technischem Know-how und einem gewissen Soft Skills, würde man halt sagen, also menschliche Qualitäten, die man dann zusammenbringt.
Verstehe ich das richtig? Ja, so ein bisschen, dass man die Technik nicht Vollgas zum Einsatz bringt, sondern die Faktoren, die rundum sind, betrachtet. Ein Unternehmen hat ja viele organisatorische Aspekte, viele politische Aspekte. Und wenn man die im Einklang hat, dann funktioniert es halt besser mit der Technik. Und der Junge hat die Erfahrung, bringt halt einen besseren Blick auf die Randfaktoren der Technik. Und das bringt man dann zusammen und dann läuft es gut.
Okay, ja, das ist übrigens auch so ein Gedanke, der mich hoffnungsvoll stimmt, weil immer denke, das Schöne ist ja, wenn es gelingt, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Fähigkeiten einbringen mit Begeisterung und man miteinander dann was Tolles schafft. Ja, Manfred, jetzt haben wir gehört, 40 Jahre in einem Betrieb. Da stelle ich mir vor, da gibt es Höhen und Tiefen. Da wird es Momente geben, wo man besondere Freude hat und zwischendurch haben wir einen Frust. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man 40 Jahre in einem Betrieb ist, dann identifiziert man sich, da muss man für was brennen. Ist das bei dir so?
Auf jeden Fall, ja. Also man bleibt nicht 40 Jahre, ich bleibe nicht 40 Jahre, weil ich nichts anderes machen will oder nichts anderes suchen will, sondern ich bleibe 40 Jahre, weil ich immer was Neues erlebe, weil ich immer was dazulerne und weil auch, muss ich sagen, man mit Personen zu tun hat, für das, was man das gerne tut. In dem Moment, in meinem Fall war es im Endeffekt die Unternehmerfamilie, wo du sagst, das, die waren halt begeistert und sagst, ja, da gefällt es mir zu bleiben.
Also da ist dann sozusagen Arbeit mehr als nur die Tätigkeit, da gibt es noch andere Dinge, die mit der Rolle spielen.
Ja, ja, das Ganze drumherum. Auch der Inhalt hat mich sehr begeistert. Also das Informatik, die sich konstant neu entwickelt, das war für mich ein Nährboden, immer neu zu lernen. Und solange das gewährleistet wurde, hat es nie den Gedanken gegeben, etwas anderes zu tun.
Du wechselst jetzt demnächst in den gefährlichsten Beruf, nämlich in den keiner noch überlebt hat. Du wirst bald Rentner. Und das bedeutet, es geht ums Loslassen.
So ist es.
Bist du jemand, der leicht loslässt oder fordert dir das?
Ich mache das bewusst. Für mich war das zu Beginn ein Gefühl. Ich sag, irgendwann muss ich aufhören. Und dann hat mich stark getrieben, in einem Alter aufzuhören, wo ich noch viel machen kann. Also für mich war nicht der Gedanke, mach's, bis du nicht mehr kannst, sondern höre auf, wenn du dir noch was Neues aufbauen kannst. Und das ist eher mein Gedanke. Ich bin dann nächstes Jahr 59. Und dann denke ich, wenn ich das Glück habe, kann ich wirklich noch was Neues anfangen. Und so meine somit die dritte Lebensphase noch spannend gestalten. Das ist so mein Treiber. Und deswegen habe ich eigentlich schon vor einigen Jahren das auch ausgemacht oben, dass ich bewusst aussteigen will. Und wir leben das jetzt gemeinsam. Wir organisieren die Jahre des Ausstiegs jetzt gemeinsam, ja.
Das klingt sehr verheißungsvoll. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man denn ein paar Jahre lang aussteigen?
Zu Beginn war mir wichtig, dass vielleicht meine Mitarbeiter meinen Job übernehmen.
Okay.
Dann habe ich ja zwei gefragt, die haben dann eigentlich kein Interesse gehabt. Dann haben wir jemanden gesucht, einen Ersatz, der hat jetzt begonnen. Dann bin ich gerade dabei, mit ihm ein Jahr zusammenzuarbeiten. Und für mich war wichtig, nicht an einem Tag rauszugehen und danach hat sich das Leben verändert, sondern für mich war wichtig, in kleinen Schritten in das neue Leben zu gehen. Und das gestalte Gott. Also, weil ich habe da riesen Ehrfurcht vor der großen Veränderung. Und deswegen möchte ich sie gerne in kleinen Schritten machen und einfach in kleinen Schritten in das neue Leben reingehen. Weil ich ja noch nicht weiß, was kommt. Also, das ist bei mir auch offen.
Okay. Ja, da höre ich jetzt ein bisschen aus. Also, 40 Jahre in einem Betrieb. Das Loslassen ist nicht ganz so einfach. Und indem man es gestaltet, kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr an Sicherheit. Ist das vielleicht
so ein Thema? Wir haben dann unterschiedliche Dinge. Ich habe eben Notfallseelsorge angefangen, bewusst, als Wechsel.
Ja.
Ich bin engagiert auch im Landesbeirat bei der Schule. Ich bin dann per Zufall in die Musikkapelle gekommen, obwohl ich kein Instrument spiele. Und das sind alles Erfahrungen, wo die Arbeit, was die 40 Jahre lang eigentlich dein Mittelpunkt war, neben der Familie, auf einmal ist es nicht mehr der Mittelpunkt. Und schon ist der erste Schritt des Ausstiegs. Auf einmal siehst du, dass im Leben noch andere Dinge sein, für die was es sich lohnt, eigentlich auch Zeit zu investieren. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, Musikkapelle und so. Gell? Du bist einfach ein sehr rhythmischer Mensch. Was ist denn da deine Funktion?
Ja, ich bin der Stoppführer. Der ist der Einzige, der nicht ein Musikinstrument spielen darf. Und das war interessant, weil mein Sohn spielt Tuba bei der Musikkapelle und da hat er irgendwann mal so ein Gespräch mitgehört mit dem Obmann und der hat gesagt, er will nicht mehr Stoppführer machen, weil wir brauchen einen Stoppführer. Und dann hat mein Sohn beschlossen, dass ich das mache und dann habe ich die Ausbildung gemacht, das war mir wichtig, ich will die Ausbildung machen, ich will es richtig machen und dann mache ich jetzt das seit 3 Jahren inzwischen, ja.
Und mittlerweile bist du auch schon in Ausschuss reingeklupft.
Ja, da ist meine Seniorität gefragt gewesen. Wir haben einen recht jungen Ausschuss. Und dann wollten sie jemanden, der vielleicht ein bisschen älter ist und ein bisschen die andere Dimension des ein bisschen Bedachten reinbringt. Und dann haben sie mich gefragt. Und dann bin ich in den Ausschuss gegangen, ja. Also, dann wächst da. Es ist schon wieder spannend, wie, wenn man offen ist, wie schnell man in so neue Strukturen reinwachsen kann, wo man vielleicht ein Jahr vorher gar nicht gedacht hat, dass man da reinkommt. Oder dass es auch Freude machen kann.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du das eigentlich ganz gern machst mit der Musikkapelle, weil zu den Proben musst nicht gehen, aber bei den Auftritten kannst du dabei sein. Und bei der Notfallseelsorge hast du auch gesagt, das ist eigentlich ganz fein, weil die anderen müssen vor Ort hucken und warten, bis der Einsatz ist. Du kannst daheim bleiben, bis es klingelt. Bist du jemand, der gerne viel Zeit in der Familie verbringt?
Ja, natürlich. Also uns ist es wichtig, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel den Rettungsdienst als Rettungssanitäter macht oder die Musikkapelle als Musikant, und diese beiden Vereine kombiniert, dann ist man fast keinen Abend zu Hause. Und das ist ein Thema, ihr in beiden Vereinen eine Rolle, die was sich ideal mit dem Privatleben kombinieren lassen. Also man hat noch genug Zeit, auch Privatleben und Familie zu leben. Und mir ist wichtig, meiner Frau ist es auch wichtig. Und das ist mit einer Motivation, diese Rolle zu machen. Sonst wäre es vielleicht nicht einmal möglich.
Ist dann die Familie auch so was wie ein Hort der Sicherheit, auch für die anderen Veränderungen und so weiter, wo du sagst, da kriegst du so die Kraft, das ist so dein Background, von dem du gut starten kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also es sollte mal eine Diskussion geben, immer im Herbst. Ich bin ja eher ein nachdenklicher Mensch, wenn es um Verantwortung geht. Und dann fragt man halt dann, was wird so werden und was werden wir machen? Und ich sage ich schon recht. Und dann hat meine Frau und mein Sohn, die sagen, dann mach dir keine Sorgen, irgendwas wird schon werden. Nicht? Und in dem Moment habe ich verstanden, eigentlich die Familie, die steht da voll hinter mir. Und das ist schon wichtig und das hilft in allen. Auch wenn du einen Einsatz hast und die Familie sagt, jetzt geh allein und wir werden das schon machen. Also Familie ist ganz wichtig. Ja.
Die Zeit neigt sich schon langsam dem Ende zu. Wir haben so 20 Minuten. Eine Frage interessiert mich aber noch sehr. Und zwar, wenn du in der Notfallseelsorge tätig bist, dann klingt da im Begriff ganz stark der Begriff der Seelsorge mit. Also es geht da auch um die Seele und damit auch um eine Glaubensdimension. Wie haltet ihr es mit dem Glauben da bei der Notfallseelsorge? Spielt der da eine Rolle? Spielt der keine Rolle?
Der Glauben spielt eine Rolle, wenn es erwünscht ist. Also wir sehen uns primär nicht in der Aufgabe, als Gläubige in einzutreten, aber wenn du zu Familien kommst oder zu Menschen, die ein Gebet sprechen wollen, die wie gläubig sind und die was diese Situation mit dem Glauben in Berührung bringen, dann gehen wir natürlich darauf ein. Wir haben in der Notfallseelsorge unterschiedliche Charaktere. Es gibt jede, was sehr stark den Bereich der Seele machen können. Dann gibt es da Leute, die was natürlich eher gut organisieren können, weil man muss auch viel organisieren. Und ich denke, die Kombination macht es aus. Und der Glaube, wenn er erwünscht ist und wenn er hilft, dann gehen wir natürlich darauf ein, ja.
Und du selber, wie haltest du es mit dem Glauben?
Ich bin gläubig. Ich bin aber gläubig auf meine Art. Also ich gehe nicht jeden Sonntag zum Beispiel in die Kirche. Ich gehe in die Kirche, weil das für mich dann ein Ort ist, wo Ruhe ist. Ich muss auch sagen, weil ich zum Beispiel knifflige Situationen gehabt habe, auch im Beruf, dann habe ich oft in der Kirche die besten Ideen gekriegt. Also das ist für mich wieder der Moment, wo der Gedanke und der Kopf so frei ist, dass er Raum lässt für etwas, was da vielleicht draußen gar nicht einfallen würde. Und das verbindet die viel mit der Kirche auch, dass man einfach einmal abschaltet von Situationen, wo man sonst den ganzen Tag ist.
Ja, nicht umsonst gibt es so in der katholischen Tradition die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, dass die drei eine gute Harmonie kriegen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das offene Gespräch, für den Einblick in deine Berufswelt, in deine Lebenswelt. Und ja, euch wünsche ich ein gutes Leben, wie immer so gelebt, dass es möglichst allen gut geht. Dankeschön.